Cinetastisch, die Pride-Sendung.
Herzlich willkommen zu unserer Pride-Sendung bei Cinetastisch, dem Kinomagazin eures Vertrauens. Heute mit mir, Johanna Penzek.
Und mit mir, Rebecca Wels. Heute im Pride Month findet unsere Pride-Sendung statt. Und da müssen wir uns erstmal natürlich die Frage stellen oder sie vielleicht beantworten. Warum machen wir das überhaupt? Warum machen wir diese Sendung, Johanna? Warum?
Naja, weil uns queere Repräsentation in Film und Serien natürlich wichtig ist und uns allen wichtig sein sollte. Gerade ist wieder der GLAAD-Bericht Where We Are on TV rausgekommen. Und ich sag mal so, ich bin da nicht so zufrieden.
Nee, ich tatsächlich auch nicht. GLAAD schaut ja immer, wo sind queere Charaktere zu finden? In Serien, in Amerika. Klar, wir sind hier in Deutschland, aber wir gucken natürlich sehr viel amerikanische Serien. Also ist es auch für uns relevant. Und diese Zahlen sind im letzten Jahr tatsächlich zurückgegangen. Und zwar überall, am meisten aber bei den LGBTQIA+-Charakteren of Color. Da sind ganze 72 Charaktere weniger als seit dem letzten Jahr.
Ja, und eigentlich wollen wir ja das Gegenteil. Wir wollen, dass es jedes Jahr ein bisschen mehr wird. Also wenigstens ein bisschen.
Ja, und deswegen machen wir diese Sendung heute, ob wir jetzt damit was verändern oder die Industrie irgendwie verbessern, mal gucken. Aber Hauptsache, es wird ein bisschen drüber gesprochen.
Richtig. Und trotz der miesen Zahlen haben wir auch gute Sachen in dieser Sendung für queere Repräsentation.
Heute geht es nämlich zum Beispiel um Fellow Travelers gleich direkt. Oder wir sprechen auch über so Sachen wie Paris is Burning. Und jetzt haben wir zum Anfang erstmal richtig gute Musik und zwar auch sehr viel queere Musik heute in der Sendung. Wir beginnen nämlich jetzt mit Chappell Roan und Hot to Go. Dazu gibt's einen Tanz. Johanna, kennst du den Tanz?
Mm-mm, muss ich jetzt tanzen?
Ja, ich bringe dir den Ball. Machen wir
okay,
direkt.
Okay, gut.
So, jetzt haben wir uns erstmal ein bisschen eingetanzt. War gar nicht so schwer, Johanna, oder?
Nee, war richtig gut. Ich glaube, ich kann's.
Ja, auf jeden Fall. Wir sprechen jetzt, es gibt einen kleinen Cut in der Stimmung. Wir sprechen jetzt nämlich über Fellow Travelers. Das ist eine Miniserie basierend auf einem gleichnamigen Roman von Thomas Mellon. Und diese Serie ist Ende letzten Jahres erschienen.
Richtig. Und Timo Kolliger, der hat sich die Serie für uns schon mal angeschaut und steht jetzt auch bei uns hier im Studio. Hallo Timo.
Moin und Happy Pride natürlich.
Natürlich, Happy Pride. Und du kannst uns jetzt erstmal sagen, wie deine Erfahrung mit dieser Serie Fellow Travelers war. Kurz thematisch einsteigen müssen wir aber. Worum geht's in Fellow Travelers?
In der Miniserie von Ron Niswana handelt es sich um ein klassisches Historiendrama und dabei steht eine Liebesgeschichte zweier grundverschiedener Männer im Mittelpunkt, die sich in Washington während der McCarthy-Ära kennenlernen. Im Verlaufe von 4 Dekaden sieht man dann, wie sie sich immer wieder treffen oder aufeinandertreffen und wie sich ihre Beziehung zueinander verändert bzw. entwickelt über diese Zeit.
Um was für Männer handelt es sich da?
Es handelt sich um Hawkins Fuller, gespielt von Matt Boomer, ein Mann, der in den 1950er Jahren hinter den Kulissen der Politik sein Geld verdient und von emotionalen Verstrickungen nicht so viel hält. Doch dann lernt er eines Tages den idealistischen und religiösen Tim Laughlin kennen, der von keinem geringeren als Jonathan Bailey gespielt wird. Zwischen ihnen entwickelt sich dann über diese Dekaden hinweg eine epische Liebesgeschichte. Auch wenn sich ihre Wege immer wieder trennen, finden sie stets wieder zusammen. So treffen die beiden während der Vietnam-Proteste in den 1960er Jahren, in den 1970er Jahren zur Zeit von Drogen und Hedonismus und später in den 1980er Jahren während der AIDS-Krise wieder aufeinander. In all dieser Zeit müssen dann Hawkins und Tim verschiedene Hürden im Leben meistern und ja, auch sich selbst irgendwie überwinden.
Wir haben ja gerade schon mal am Anfang der Sendung über den GLAAD-Bericht gesprochen und in dem steht drin, dass tatsächlich Fellow Travelers die einzige Serie im letzten Jahr war, in der ein Charakter mit HIV vorkommt. Das finde ich schon echt krass, sehr erschreckend. Wir kommen jetzt aber nochmal zurück zur Serie. Die Charaktere, die scheinen ja sehr verschieden zu sein. Kann sich denn daraus wirklich was Echtes entwickeln?
Ja, also dass da etwas ist, das ist unbestreitbar. Aber wozu es reicht, ist da eher so die Frage. Es gibt zwischen Hawkins und Tim eben so ein Ungleichgewicht der Kräfte, kann man fast schon sagen. Hawkins ist sehr dominant, manipulativ und immer auf seinen eigenen Vorteil bedacht, während Tim nicht versteht, warum die Welt so ist, wie sie eben ist, weil er ahnt, dass diese ungerechte Welt aus dem Mann, den er eben liebt, zuweilen ein Monster macht. Er ist dann auch, beziehungsweise es ist dann eben auch genau diese Liebe, die Hawkins immer wieder als Fluch empfindet, und die er versucht mit einer Art, ja fast schon Hyper-Heterosexualität zu verdrängen, während Tim immer mehr zu sich selbst findet und er schließlich schafft, sich so zu akzeptieren, wie er ist, was Hawkins eben nicht so richtig gelingen will. Ganz im Gegenteil. Dadurch entsteht so eine gewisse Dynamik zwischen den beiden, die dadurch beeinflusst wird, wie viel Hawkins und Tim jeweils voneinander preisgeben, während Tim sein Herz ausbreitet und über seine politischen Überzeugungen, seine Glaubenskrise und erste sexuellen Erfahrungen spricht, gibt Hawkins ihm eigentlich nichts von sich selbst zurück.
Boah, das bricht mir schon so ein bisschen das Herz beim Zuhören. Und das klingt vor allen Dingen auch nach einer sehr toxischen oder nach einem sehr toxischen Verhältnis.
Absolut.
Ich höre so ein bisschen heraus, da gibt es dann wahrscheinlich kein Happy Ending zwischen den beiden, oder?
Ja, die Serie gibt einen schon sehr früh eine Antwort auf diese Frage und man arbeitet dann im Verlaufe der Folgen die Geschichte der beiden auf, sodass man eben auch das Ende richtig verstehen kann. Aber mit einem klassischen Happy Ending sollte man vielleicht nicht rechnen, sondern eher, ja, fast schon eben Fellow Travelers, also so, dass man eigentlich nur Weggefährten war.
Wie findest du die Serie denn insgesamt?
Ja, unfassbar intensiv und echt zugleich. Also zum einen sieht man das eben als klassische Liebesgeschichte an. Auf der anderen Seite porträtiert die Serie eben auch eine reale Geschichte, was das alles nochmal so ein bisschen emotionaler und ernster wirken lässt. Der Cast ist dafür absolut perfekt zusammengestellt worden und auch diese ja sehr komplizierte Verbindung zwischen Hawkins und Tim, beziehungsweise Skippy, so wird Tim von Hawkins genannt, wird wirklich perfekt in Szene gesetzt. Hawkins Verschlossenheit wird auch sehr umfassend thematisiert. Was ich persönlich aber als sehr wichtig empfunden habe, weil es mal etwas Neues war. Also hier wurde mal eine Figur gezeigt, die eben nicht den Mut hatte, sich gegen das System da mal zu stellen. Und dementsprechend sieht man auch, was das mit einem dann in der damaligen Zeit gemacht hat. Er war nun mal ganz vorsichtig, was seine Anziehung zu Männern anbelangt, denn er hat im Verlaufe seiner langen Karriere im Staatsdienst oft genug erlebt, dass Kollegen fahrlässig wurden und eben dadurch alles verloren haben. In der McCarthy-Ära war eben alles vermeintlich Subversive höchst gefährlich. Aber neben diesen beiden Charakteren gab es auch so eine Art Nebenliebesgeschichte zwischen den Figuren Frankie und Marcus. Das waren ja Freunde von Hawkins und Tim und diese Geschichte zwischen den beiden ist viel herzerwärmender und zeigt so ein bisschen das positive Beispiel, wie eine gesunde queere Liebesgeschichte auch in der damaligen Zeit funktioniert hätte können.
Okay, also klingt schon ein bisschen erleichternd, dass es da auch so ein paar Lichtblicke gibt. Gibt es denn auch irgendwas zu kritisieren an Fellow Travelers?
Ja, es gibt sehr, sehr, sehr viele Zeitsprünge, die nicht immer offensichtlich sind. Also da muss man manchmal schon wirklich ganz genau hinschauen auf jede Hautfalte, in welchem Jahrzehnt sich die beiden gerade befinden. Aber sonst tatsächlich nicht.
Wem würdest du die Serie denn jetzt abschließend empfehlen?
Natürlich eben der gesamten queeren Community würde ich die Serie auch vor allem den Leuten empfehlen, die nicht so viel mit der queeren Kultur zu tun haben. Denn der Film erklärt bzw. zeigt einfach super viel und das richtig gut und echt. Also wirklich bitte anschauen, Geschichten wie diese müssen erzählt und gesehen werden, um sowohl wertzuschätzen, wie weit man jetzt gerade gekommen ist, aber auch um neue Motivation zu schöpfen, weiterzukämpfen, eben für Menschen, die es damals nicht konnten oder es gerade auch immer noch nicht können.
Ja, da sagst du was sehr Wichtiges und das ist auch, glaube ich, eine sehr wichtige historische Serie. Fellow Travelers gibt es aktuell auf Paramount Plus zu streamen, wenn ihr da mal reinschauen wolltet. Ihr habt gehört, das solltet ihr auf jeden Fall mal tun. Und hier geht's jetzt auch historisch weiter mit der Musik, denn wir spielen jetzt die Pet Shop Boys, ein Staple der queeren Musik und zwar ihren Song It's a Sin. Jetzt geht's um eine Serie. Als ich da den Titel gehört habe, da sind bei mir so richtig Kindheitserinnerungen wach geworden an das Nachmittagsprogramm auf Kika. Jetzt geht's nämlich um Dance Academy, Tanz deinen Traum. Habe ich nie gesehen, du Johanna?
Ich glaube ja. Aber kennst du das, wenn man so manchmal denkt, man hätte Serien nur so geträumt, weil man so mal reingeschaut hat, aber dann noch zu jung war oder so, um das richtig wahrzunehmen? So ein Gefühl habe ich bei dieser Serie. Aber wir haben jemanden, der sich die Serie extra nochmal für uns angeschaut hat. Und jetzt geht es eben auch in der Serie Dance Academy um das Thema Queerness, aber auch ums Tanzen. Und Kinoredakteurin Stina Düren sagt uns mal, wie die Serie ist.
Eine Serie, die ich als Jugendliche immer gerne geguckt habe, war Dance Academy. Dance Academy, Tanz dein Traum, ist eine australische Jugendfernsehserie. Sie wurde von 2010 bis 2013 von Ferner Film Productions mit Australian Broadcasting Corporation und dem ZDF produziert. Insgesamt besitzt die Serie 3 Staffeln mit 26 Folgen in den ersten beiden und 13 Folgen in der dritten Staffel. In der Serie geht es um Tara Webster, eine neue Schülerin der National Academy of Dance. Während die Serie sich vor allem um das Balletttanzen dreht, werden auch immer wieder andere Tanzarten wie Jazz oder Hip-Hop mit eingebracht. Ein großer Bestandteil der Serie sind die verschiedenen Freundschaften und auch die Liebesbeziehungen. Dabei finde ich persönlich sehr schön, wie vielfältig diese dargestellt werden, sowie immer wieder alltägliche Probleme von Jugendlichen behandelt werden, wie zum Beispiel der Umgang mit Queerness, der eigenen Sexualität und Prüfungsstress. So taucht in der Serie die Figur des Samuel Lieberman auf. Sammy ist seit der ersten Staffel fester Bestandteil des Casts. Zu Beginn ist Sammy scheinbar heterosexuell und hat sogar eine Freundin. Mit der Zeit entdeckt er dann aber seine Bisexualität, welche er geheim halten möchte und nur mit einer Freundin Kat bespricht. Später outet er sich schließlich vor den anderen und hat auch einen Freund Olli. Diesen versucht er jedoch vor seinem stark jüdischgläubigen Vater zu verheimlichen. Dabei wird der Religions- und Familienkonflikt mit angesprochen und auf die Sexualitätsfrage angewendet. Ich finde diesen Aspekt der Serie sehr schön, da dadurch andere Menschen und insbesondere Jugendliche dazu ermutigt werden, zu sich zu stehen und ihnen beigebracht wird, dass jede Sexualität kein Verstecken braucht. Durch die detaillierte Darstellung des Entdeckens vom eigenen Körper und der eigenen Sexualität werden die Zuschauer speziell angesprochen und mitgenommen. Die Serie ist vor allem für Jugendliche geeignet. Aber auch andere Tanzinteressierte oder Menschen, die in einer anderen Welt abschalten wollen, können sich diese Serie anschauen.
Also wer so ein bisschen abtauchen will in die Welt und ein bisschen tanzen will, der kann sich die Serie ja mal anschauen. Aktuell kann man die zum Beispiel bei Prime Video oder Disney Plus sehen.
Genau, tanzen könnt ihr aber auch hier bei Cinetastisch und zwar mit Robin und Dancing on My Own. Thank you. man eigentlich zu Robin nichts anderes sagen, außer Yes, Queen, Slay. Das sind so Begriffe. Sagst du sowas öfter, Johanna? Ich habe es jetzt, glaube ich, zum ersten Mal seit langem gesagt.
Ich glaube auch nicht so oft. Vielleicht mal Slay, aber auch nur sehr selten. Wer die Begriffe jetzt aber häufiger benutzt und gar nicht weiß, woher die kommen, die Begriffe kommen aus der Ballroom-Szene. Und genau das, also was das ist, die Ballroom-Szene, ist das Thema eines berühmten Dokumentarfilms Paris is Burning.
Genau, und unsere Kinoredakteurin Charlotte Reinhold, die erklärt uns jetzt, warum dieser Film so iconic ist.
Kaum ein Genre ist so besonders wie das der Dokumentarfilme. Während die Filme das Potenzial haben, uns Emotionen und Gefühle von wahren Begebenheiten fortzuführen, gibt es ein paar Dokumentationen, die zuvor verschlossene Türen öffnen, in die Popkultur eingehen und seit ihrer Entstehung für kontroverse Diskussionen sorgen. Zur Pride-Sendung könnte es kein passenderes Beispiel als die 1991 erschienene Dokumentation Paris is Burning von Jeannie Livingston sein. In ihrem Debütfilm porträtiert Livingston die Ballroom-Szene der 1980er Jahre in New York City. 7 Jahre begleitete sie Drag Queens, Transpersonen und verschiedene diverse Gruppen in eine Subkultur, in der sie an verschiedenen Wettbewerben teilnehmen, beispielsweise Vogue Dancing. Viele von ihnen gehören sogenannten Houses an, die Ersatzfamilien und Communities darstellen. Gemischt mit diesen Einblicken in die bunten Abende sind Interviews mit besonderen Figuren der Szene, zumeist die Mothers der Houses. Minutenlange, unbeschreiblich schöne Tanzsequenzen wechseln sich mit unvergesslichen Zitaten ab, die tief in die queere Kultur eingetaucht sind. Some of them say that we are sick, we are crazy. And some of them think that we are the most gorgeous, special things on earth. Wieso sorgt nun dieser Film für Kritik und Diskussion? Besonders durch die Regisseurin Jeannie Livingston. Zum einen kritisierte die Autorin und Theoretikerin Bell Hooks, dass Livingston die Rolle eines Voyeurs einnähme, also eine Lust an den privaten und intimen Momenten der Dargestellten empfindet und porträtiert. Darüber hinaus waren die DarstellerInnen zunächst nicht an dem, was der Film eingenommen hat, beteiligt. Nach einer juristischen Auseinandersetzung erhielten 13 Beteiligte $55.000 untereinander aufgeteilt. Livingston reagierte auf die Kritik mitunter frustriert, da sie in den Fokus stellen will, was für eine Herausforderung es war, als junge Frau einen Film mit queeren Bildern und Thematiken zu machen. Trotz und auch gerade wegen der Kontroverse ist Paris is Burning in die queere Popkultur eingegangen. Und nicht nur hier, denn wenn wir Slay oder Queen verwenden, dann stammt das aus der Ballroom-Szene. Befürworter des Filmes sagen, dass er einen sehr aufschlussreichen Blick in die Subkultur ermöglicht und nicht das Ende der queeren Geschichte ist, vielmehr der Anfang. Für mich persönlich ist es ein ganz besonderer Dokumentarfilm, der neben den herausragenden Tänzen und Bildern, den unvergesslichen Zitaten und Schicksalen der ProtagonistInnen, ist es so spannend zu sehen, wie mutig diese Menschen in den 1980er Jahren gelebt haben. Sie selbst waren, und wenn auch nur in einem New Yorker Keller. Dieses Selbstverständnis und der Mut, aber auch die Schönheit, sind für mich ganz elementar, wenn es um Pride geht.
Paris is Burning oder zu Deutsch Paris brennt, gibt es aktuell auf Mubi zu streamen.
Genau, und hier gibt es jetzt Musik zu hören. Und zwar, wenn man schon einmal Queen erwähnt, dann muss man auch Queen spielen.
Das jetzt, ist ein Gesetz.
Das ist ein Gesetz jetzt hier mit Crazy Little Thing Called Love. Call up, ain't right, like a baby, we'll crawl all night, and sweet. Es ist 20.28 Uhr hier bei Cinetastisch, dem Pride Special. Und das bedeutet, wir können auch mal eine kleine Pause machen, würde ich sagen. Und das geht eigentlich immer am besten. Mit einem kurzen Blick auf das, was so alles in der Film- und Serienwelt passiert.
Cinetastisch, die Kino-News.
Das letzte Heartstopper-Buch wird gerade geschrieben. Das verkündete Alice Oseman, die Autorin selber. Der sechste Band wird auch der letzte sein, der die Liebesgeschichte von Charlie und Nick erzählt. Und somit ist das auch das letzte Buch für die Buchvorlage für die gleichnamige Netflix-Serie. Ob die auch 6 Staffeln haben wird, ist bisher noch nicht bekannt. Staffel 3 erwartet uns aber dieses Jahr schon am 3. Oktober.
Bridgerton-Darstellerin Nicola Coughlan und Rentier-Baby-Darstellerin Jessica Gunning ergänzen den Cast von The Magic Faraway Tree. Das berichtet Filmstarts.de. Die Kinoadaption von Enid Blytons Fantasy-Kinderromanreihe ist schon eine Weile in Arbeit. SchauspielerInnen wie Andrew Garfield und Claire Foy sind ebenfalls schon Teil des Casts. Die Dreharbeiten beginnen in diesem Monat. Ein Start im Jahr 2024 ist damit nicht unwahrscheinlich.
Der Cast von Knives Out 3 wird immer größer. Mit dabei ist unter anderem Andrew Scott, das schreibt die Variety. Als Meisterdetektiv Benoit Blanc wird Daniel Craig wieder mitspielen. Der dritte Teil bekommt den Namen Wake Up Dead Man, A Knives Out Mystery. Neben Andrew Scott, den man als Moriarty aus Sherlock kennen könnte, wird auch Josh Brolin mit dabei sein. Den hat man in der letzten Zeit unter anderem in Dune gesehen.
Schauspieler Elliot Page soll der Sprecher einer neuen queeren Tier-Doku sein. Das berichtet Deadline. Der Dokumentarfilm, ebenfalls von Page produziert, trägt den Titel Second Nature und behandelt Homosexualität im Tierreich. Darin sollen Mythen über Sexualität und Geschlecht bei Tieren untersucht werden. Ende des Monats wird der Film in San Francisco beim Frameline Film Festival zu sehen sein. Einen deutschen Starttermin für Second Nature gibt es derzeit noch nicht.
Cinetastisch, die Pride-Sendung. Everybody loves you, baby. You should trademark your face. Running on the block to be around you. But baby, I'm first in place. Face card, no cash, no credit. Yes, God, don't speak, you said it. Look at you, skip the application interview. Sweet like marabou. Look at you.
Heute in der Pride-Sendung geht's, na klar, um Repräsentation von queeren Charakteren in Filmen und Serien. Aber natürlich geht's auch um Repräsentation bei den Menschen, die diese Charaktere spielen. Und zwar genau jetzt. Es gibt da nämlich eine ganz besondere Bewegung, Johanna. Act Out heißt die. Und du hast mal geschaut, was die so alles machen und bewegen.
Richtig. Act Out gibt es seit 2021. Da haben sich auf einen Schlag mehr als 185 deutsche SchauspielerInnen in der Süddeutschen Zeitung geoutet als schwul, lesbisch, bi, trans, queer, nicht binär. Und ich habe mit der Schauspielerin Milena Arne Schädle gesprochen. Sie war eine der Mitunterzeichnerinnen des Outings damals und kann eigentlich am besten erklären, warum sich damals so viele dazu entschieden haben.
Act Out war eine Bewegung, die entstanden ist, um mehr queere Sichtbarkeit in der Filmlandschaft zu zeigen. Und zwar so gesehen dadurch kam, dass das immer mehr, also das rauskam, wie oft Leuten gesagt wurde, outet euch lieber nicht, sonst könnt ihr diese und jene Rollen nicht mehr spielen, um einfach zu zeigen, wir machen diesen Beruf schon seit Jahren, wir spielen schon seit Jahren heterosexuelle Charaktere, wenn wir nur die Queeren spielen würden, hätten wir überhaupt nicht genug Geld, um diesen Beruf auszuführen, weil so viele gibt es ja da gar nicht. Wir spielen das seit Jahren und es war offensichtlich kein Problem.
Ja, und nach diesem ersten Outing sind viele andere Leute noch mit dazugekommen. Das Ganze war aber natürlich auch mit einem Risiko verbunden für alle Beteiligten. Manche haben abgelehnt, weil sie ja um ihre Karriere gefürchtet haben. Vor allem natürlich durch die Angst, die da war, dass man dann zum Beispiel nicht mehr für heterosexuelle Rollen besetzt wird.
Ja, das war 2021. Wie sieht es denn jetzt 3 Jahre später aus mit queerer Repräsentation im deutschen Film und in deutschen Serien?
Ja, geht so, muss man sagen. Es gibt da so zwei Baustellen. Einmal natürlich die queeren Stoffe, die in Serien und Filmen vorkommen.
Ich würde aber auch sagen, es geht für Deutschland ein bisschen schleppend. So. Soll jetzt gar nicht so undankbar klingen, aber ich finde, es könnte noch mehr. Also es hat sich tatsächlich viel, glaube ich, getan, dass einfach eine größere Awareness da ist, wie viele queere Menschen es gibt, dass man die auch sehr unterschiedlich besetzen kann. Und ich habe schon das Gefühl, dass die Anzahl an queeren Stoffen in den Medien gestiegen ist. Es ist aber auch immer noch deutlich die Kritik da, dass es das nie immer so ganz in den Mainstream schafft. Und ich habe das Gefühl, dass viele Produktionsfirmen international oder andere Länder da eher weiter sind, das auch wirklich im Mainstream zu integrieren.
Natürlich gibt es die ganzen Stoffe in Deutschland auch. Milena sagt zum Beispiel gerade bei ZDF Neo in der Mediathek wird sie immer mal wieder fündig. Und auch im Tatort sieht man immer mal wieder auch ein queeres Paar. Aber es könnte definitiv mehr sein und da stimme ich ihr sehr zu.
Ja, same, das mache ich auch. Du hast ja jetzt gerade von 2 Baustellen gesprochen, also nicht nur die queeren Stoffe, sondern was ist da noch die zweite?
Ja, da geht es ums Casting und auch hier gibt es Fortschritte. Es wird zum Beispiel bei Castings nach Pronomen gefragt. Aber auch hier ginge es besser, sagt Milena.
Ich kann jetzt nicht sagen, was es im Casting groß geändert hat. Ich muss natürlich dazu auch sagen, ich bin natürlich auch weiß und cis. Das ist nochmal ein Unterschied. Ich kann jetzt nicht wirklich, ich habe das Gefühl, es gibt noch wenig Repräsentation, also auch unproblematische Repräsentation von nicht-binären und Transpersonen. Das müsste definitiv noch mehr kommen. Und was ich mir auch wünschen würde, ist, dass das Typecasting ein bisschen weniger wird, weil ich zum Beispiel gemerkt habe, so ich werde oft nicht queer gelesen und deswegen wurde ich auch zum Beispiel nie queer besetzt. Also dass dann oft irgendwie von wer auch immer dann diese Entscheidung im Endeffekt trifft, das ist ja gar nicht bestimmt die CasterInnen, sondern ich glaube, es ist dann irgendjemand in der Produktion, dass die dann eine Vorstellung haben, so sieht ein queerer Mensch aus oder so muss irgendwie eine Mutter aussehen, die ihr Kind vermisst und so muss die aussehen und so muss der aussehen. Und dass das einfach auch so ein bisschen mehr geöffnet wird, weil gerade bei sowas wie bei Queerness, läuft man ja dann oft Gefahr, auch einfach in so Stereotype zu gehen, wo ganz, ganz viele Menschen, die eigentlich sozusagen unter das Ding Queerness fallen, dann einfach wieder irgendwie keine Sichtbarkeit kommen und nicht gesehen werden. Und das hat nichts damit zu tun, dass so jetzt eine Person einen Schauspieljob nicht bekommt, sondern auch, dass eine Person vorm Fernseher sitzt und sagt so, aha, das ist Queerness, aber so sehe ich mich jetzt eigentlich gar nicht. Dass man sich da auch traut, einfach die Sehgewohnheiten so ein bisschen aufzumachen.
Sehgewohnheiten aufbrechen, mehr Sichtbarkeit für alle, das wäre also sehr wünschenswert.
Ja, das kann ich verstehen. Es ist auch gut, dass sich dann mehr Leute gesehen fühlen, weil dadurch fühlt man sich manchmal auch ein bisschen sicherer, den Schritt des Outings dann persönlich zu wagen.
Richtig. Und ich habe Milena auch mal gefragt, ob sie glaubt, dass so ein großes Outing wie hier in der Schauspielbranche auch noch woanders möglich wäre, zum Beispiel im Männerfußball.
Ja, grundsätzlich auf jeden Fall. Ich glaube, das ist möglich. Was ich, glaube ich, ganz wichtig finde, ist sozusagen nicht die Schuld bei denen zu suchen, die sich nicht outen, sondern vielleicht überhaupt gar keine Schuld zu suchen, sondern zu sagen, geben wir diesen Menschen einen Raum, in dem sie das Gefühl haben, ihre Karrieren und damit auch ihre Existenz sind gesichert, wenn sie sich outen. Das ist ja auch oft die Sache, ne? Also wenn man irgendwie hört, wie viele homophobe Schlachtgesänge es irgendwie im Männerfußball gibt, während irgendwie Frauenfußball gefühlt 80% queer ist. Keine Ahnung, ich habe keine, also einfach auf jeden Fall viel und viel mehr. Und da keine um ihren Job bangen muss, wenn sie ein Foto mit ihrer Frau postet. Aber den Space musst du sozusagen auch einfach den Leuten geben. Und das, würde ich mal sagen, kann man auch so auf alle Branchen eigentlich übertragen.
Ja, also einen Safe Space schaffen ist das, was überall passieren muss und natürlich auch sollte.
Ja, das ist ein schöner Appell zum Schluss. Wir machen gleich weiter mit einem schönen Positivbeispiel für gelungene Repräsentation. Vorher gibt es aber noch Musik, und zwar Alone von Kim Petras und Nicki Minaj. Yeah, it's Barbie and it's Kim Petras.
Yes, we brag, we throw jabs, they get dragged. We be like gag, call it Kim Petty. When I ride it, I ride it steady. Brand new range, I just painted it Betty. I set trends from Queens to Beijing. I'm not the one to do the imitating. Puff, puff, pass, cause you know we blazing. When I put it on him, he said it's amazing. All this cake, he doing a tasting. I send shots, get ready, they may sting. It is Barbie and it's Kim Petras. Main character syndrome, they extras. We ain't answering questions. Click on a b- and she finished her sentence.
If you want me, let me know. Tell me now. Don't think
Black Queerness in Filmen und Serien. So viele Beispiele gibt es dafür tatsächlich gar nicht. Besonders wenn es dann um die Repräsentation von Homosexualität bei AfroamerikanerInnen geht.
Doch unsere Kinoredakteurin Amelie Meyer, die stellt uns jetzt den Film Moonlight vor. Und dieser Film beschäftigt sich genau mit diesem Thema.
Die Handlung von Moonlight ist in drei Akte aufgeteilt, in der der Zuschauende unterschiedliche Lebensabschnitte des Protagonisten Chiron miterlebt. Als Sohn einer drogenabhängigen Mutter und Opfer von Mobbing umgibt Chiron eine starke Einsamkeit und Unsicherheit. Als er sich dann aber mit Juan, dem Drogendealer seiner Mutter, gespielt von Mahershala Ali, anfreundet, bekommt er zum ersten Mal das Gefühl von Vertrautheit. Man verfolgt also die unterschiedlichen Entwicklungsstufen, in der die einzelnen Versionen der Figur von Ashton Sanders, Alex R. Hibbert und Trey Rhodes gespielt werden. Die Phasen, die Chiron durchläuft, beschreiben seine sich verändernde Gefühlswelt, Sexualität, aber auch Beziehungsdynamik und Lebensumstände. Moonlight ist ein 2016 erschienenes Drama mit Regisseur Barry Jenkins, der unter anderem auch an Beale Street und Dear White People beteiligt war. Der Film basiert auf dem von Terrell Alvin McCraney geschriebenen Theaterstück In Moonlight Black Boys Look Blue. Bemerkenswert ist auf jeden Fall auch noch, dass alle im Film zu sehenden Figuren ausschließlich AfroamerikanerInnen und Latinos bzw. Latinas sind. 2017 hat Moonlight jedenfalls 8 Oscar-Nominierungen erhalten und schlussendlich auch den Oscar als bestes Drehbuch, bester Film und Mahershala Ali hat den Oscar als bester Nebendarsteller gewonnen. Der Film hat eine Länge von 111 Minuten, aber es fühlt sich viel kürzer an. Das könnte an den einzelnen Abschnitten liegen, denn die funktionieren wie eigene Kurzfilme, die zusammen den Hauptfilm ausmachen. Man taucht komplett in die Handlung ein. Es gibt so gut wie keine Distanz zwischen dem Zuschauenden und Chiron. Moonlight darf im Pride-Monat auf keinen Fall in der Watchlist fehlen, denn der Film ist eine wichtige Repräsentation von Black Queer Cinema mit Themen wie Homophobie, Sensibilität und Maskulinität. Gleichzeitig umgibt den Film eine starke Melancholie, aber auch Poesie. Es stimmt meiner Meinung nach einfach alles. Von dem Mix aus Hip-Hop und Orchester, welcher die Filmmusik ausmacht, bis hin zu den Farben, die im Film gewählt wurden. Es ist definitiv kein Feel-Good-Film, aber unglaublich tiefgreifend und emotional. Und für mich persönlich gehört Moonlight zu den Filmen, die ich so schnell nicht mehr aus dem Kopf bekommen werde.
Ja, ich glaube, das ist nochmal auch ein separates Thema, dass Kameras ja auch nicht mit dem Blick auf dunklere Hautfarben entwickelt wurden. Also umso schöner, dass es so Filme gibt wie Moonlight, die die Farbpalette dunkle Haut auch richtig einfangen.
Richtig, wenn ihr euch den Film anschauen wollt, könnt ihr Moonlight aktuell auf Join streamen und wir machen weiter mit Musik und zwar Frank Ocean und Sweet Life.
The best song wasn't the single, but you weren't either. Living in Ladera Heights, the Black Beverly Hills, domesticated paradise, palm trees and pools. The water's blue, swallow the pill, keeping it surreal. Whatever you like, whatever feels good, whatever takes your mind tonight, keeping it surreal. Not sugar free, my TV ain't HD, that's too real. Grapevine, mango, peaches and lime, sweet life, sweet life, sweet life. Sweet life, sweet life, sweet, 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 sweet life. Sweet life, sweet life, sweet pie. You've had a landscaper and a housekeeper since you were born. The sunshine always kept you warm. Song wasn't a single, but you couldn't turn your radio down. Satellite need a receiver, can't seem to turn the signal fully off. Transmitting away, you're catching that breeze till you're dead in the grave. But you're keeping it so real, whatever you like. Takes your mountain high. It's real.
not sugar free. My TV ain't HD, that's too rare.
Grapevines,
mango, peaches, and lime. A sweet life.
Wir haben den 6. Juni, das heißt, wir sind noch ganz, ganz am Anfang vom Pride Month dieses Jahr. Aber eins kann man schon sagen, dieser Monat wird bunt werden. Und genau das hat sich unser Kinoreporter David Clear direkt mal zum Anlass genommen, um uns seine liebsten queeren Filme und Serien anhand des Regenbogens zu präsentieren.
Ganz richtig. Wir hören jetzt zu jeder Farbe des Regenbogens ihre Bedeutung und eine passende Verfilmung.
Freude und Trauer. Licht und Dunkelheit. Wenn sich das gleißende Licht mit dem trüben Regen paart, sehen wir die Welt nicht nur in Schwarz und Weiß, sondern auch in Rot. Denn die erste Farbe des Regenbogens steht für das Leben selbst und für das Blut, das durch unsere Adern fließt. Doch die Protagonistin Deathred aus der Serie The Handmaid's Tale sieht zunächst nur noch Rot, nachdem sie aufgrund ihrer Fruchtbarkeit unfreiwillig als Sexsklavin im roten Zentrum der Stadt Gilead endet. Zusammen mit der lesbischen Offglane und anderen Sklavinnen plant sie heimlich ihren Widerstand gegen das grausame Regime. Gegen andere Grausamkeiten und Diskriminierungen kämpft auch der homosexuelle und an HIV erkrankte Anwalt Andrew Beckett vor einem amerikanischen Gericht. Im Film Philadelphia symbolisiert die Farbe Orange die Heilung in einer grauen Welt, die Beckett durch seine mutige Auseinandersetzung mit der Krankheit und den sozialen Vorurteilen sucht. Wenn wir unsere Augen jedoch auf die Farbe Gelb richten, erblicken wir zwischen den Bäumen der norditalienischen Lombardei ein funkelndes Sonnenlicht, das für die große Sommerliebe steht. Im Film Call Me By Your Name erblickt der bisexuelle Elio in seiner Freundin allerdings noch nicht das Gelbe vom Ei. Erst durch Oliver und den Geschmack eines Pfirsiches keimen seine wahren Gefühle auf. Große Gefühle erwachen auch in der grünen Natur im Film Brokeback Mountain, wo zwei schwule Cowboys ein Lagerfeuer und ein Feuer der Leidenschaft in einem Zelt entfachen. Dagegen macht Adele in der Schule in Blau ist eine warme Farbe oftmals blau, um ihre wachsenden Gefühle gemeinsam mit der blauhaarigen Emma zu erkunden. Hier steht die Farbe Blau für Harmonie, nach der sie sich in ihrem Liebesleben sehnt. Fügen wir dem Ganzen noch einen Klecks Rot hinzu, tauchen wir in die Welt von Die Taschendieben ein, in der Violett für den klugen Geist zweier Frauen steht. Violett auch symbolisch mit Geheimnissen Ereignissen gleichzusetzen, porträtiert hier den großen Mindfuck, wenn beide mit Kopf und Herz den Verstand der Männer austricksen, um das Katz-und-Maus-Spiel aus ihrer verbotenen Leidenschaft heraus in einer gefährlichen Intrige enden zu lassen. Doch wo der Regenbogen endet, wartet bekanntermaßen ja noch ein Schatz auf uns. Diesen findet nur, wer im New Queer Cinema auf die Suche nach der nächsten großen Filmperle geht.
Ja, zu Davids Filmperlen gehören natürlich auch noch viele weitere Filme und Serien, zum Beispiel Carol, Porträt einer jungen Frau in Flammen oder auch Sex Education.
Ja, die finde ich auch alle sehr gut, diese Filme und Serien. Musikalisch bleiben wir jetzt auch farbenfroh, denn hier geht es weiter mit Remy Wolf und Cinderella. War's leider schon wieder mit unserer Sendung und damit auch mit unserem diesjährigen Cinetastisch Pride Special. Das ist leider vorbei, aber wir haben uns richtig schön eingestimmt auf den ja vor uns liegenden Pride Month. Kurz so zur Info, wir haben hier bunte Lichter, wir haben eine schöne große Flagge auf der Couch liegen und sind auch eigentlich immer schön hier am Tanzen mit. Also ich glaube, wir sind ganz gut vorbereitet auf den Pride Month
jetzt. Wir sind vorbereitet und wir werden feiern und deswegen sind wir leider auch in der nächsten Sendung nicht hier im Studio. Das heißt, ihr müsst ohne uns auskommen. Aber in genau 4 Wochen treffen wir uns dann wieder hier im Juli. Und ich hoffe, ihr habt bis dahin den Pride Month gefeiert und habt ganz viele Filme und Serien geschaut. Am besten natürlich queere.
Genau, wenn ihr uns ein bisschen vermisst, dann schaut gerne auf unserem Instagram-Kanal vorbei, auf cinetastisch-radio. Und wenn ihr gerne die Sendung nochmal hören möchtet, könnt ihr das bald machen auf nrvision.de. Hier gibt es jetzt erstmal Musik, mit der wir euch in den Abend entlassen von Lady Gaga und Ariana Grande. Rain on me. Und damit sagen wir tschüss.
Tschüss und Happy Pride.
Happy Pride.
I didn't ask for a free ride. I only asked you to show me a real good time. I never asked for the rainfall. At least I showed up. You showed me nothing at all. It's coming down on
galaxy, I'm about to fly. Rain on me, tsunami.
Heads up to the sky.
I'll be your galaxy.
I'm about to fly.